Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus. Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Bulle und der Schreiberling. Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall und Robert Galbraith. Ich hoffe, dass ich es richtig ausgesprochen habe, ansonsten möge er mir das verzeihen. Das tiefschwarze Herz, ein Fall für Cormoran Strike, den kennen wir auch schon. Und im Blenvalet Verlag ist das Ganze erschienen. Ein ziemlich spannender Thriller, Kriminalroman. Es geht um einen Privatdetektiv, es geht um Chats im Internet und Bedrohungen, die es da gibt, auch in Online-Games. Und unser Bulle hier im Podcast, Sebastian Fiedler, war ja auch als Polizist lange Jahre unterwegs und ich kann mir vorstellen, dass man dann sich mit privaten Äußerungen, mit privaten Profilen im Internet etwas zurückhält, weil möglicherweise ja dann auch Beschuldigte versuchen, einen irgendwie unter Druck zu setzen oder so oder viel über Menschen privat herauszufinden, über Ermittlerinnen und Ermittler, die einem jetzt möglicherweise Schwierigkeiten machen und die dann unter Druck zu setzen. Also ganz an den Haaren herbeigezogen erscheint mir das nicht. Bist du denn tatsächlich in dieser Zeit auch sehr vorsichtig gewesen?
Also bei mir ist das schon so ein bisschen her, deswegen zucke ich so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wie weit ich da bei Social Media unterwegs war, wahrscheinlich bei Facebook damals. Aber da war ich nicht so offensiv unterwegs und ich beobachte bei Polizistinnen und Polizisten da ganz unterschiedliche Verhaltensweisen, die ich so kenne. Es hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, in welchem Arbeitsbereich man so unterwegs ist. Also um erstmal was Krasses zu nennen, wenn man jetzt verdeckter Ermittler ist, wäre es nicht so richtig schlau, wenn man überhaupt da aufträte. Das wäre dann nicht der Fall, auch nicht, wenn man in Spezialeinheiten arbeitet. Deswegen diejenigen, die da klug mit umgehen, die legen so eine gewisse Zurückhaltung an den Tag. So würde ich das vielleicht mal so ein bisschen einordnen. Aber das ist jedenfalls ein Thema, also das auf jeden Fall.
Ja, für uns als Journalistinnen und als Journalisten, die in der Öffentlichkeit stehen, ist es natürlich auch ein Thema. Also ich hoffe, dass es nicht bei mir irgendwo noch in den sozialen Netzwerken irgendwelche Bilder gibt, wo ich vielleicht unvorteilhaft aussehe, also vielleicht betrunken bin oder sonst irgendwas. Nein, ich bin sehr vorsichtig auch, was ich an privaten Inhalten dort poste. Es sind dann fast mehr PR-Kanäle für mich, weil ich da in der Tat ja zurückhaltend bin. Ich glaube, das ist auch ganz sinnvoll so. Jetzt erleben wir es als Journalistinnen und Journalisten natürlich glücklicherweise, dass sich auch Konsumentinnen und Konsumenten bei uns melden, auch mit Hinweisen melden. Und hier wird jetzt beschrieben, dass eine Privatdetektei irgendwie einen großen Fall abgeschlossen hat und dass dann unglaublich viel Presserummel passiert. Also es wird unheimlich viel darüber berichtet. Die Detektei wird natürlich genannt, die zuständigen Kommissionen oder derjenige, der in der Pressekonferenz als Leiter der Einheit beispielsweise das Ganze dann verkauft hat, wird natürlich auch namentlich genannt, vielleicht auch nochmal mit Foto, vielleicht auch groß auf der Titelseite. Und dann ist man in der Öffentlichkeit. Also geht uns regelmäßig so, hat auch eine Kehrseite, ist nämlich, die wird hier auch beschrieben, es rufen da manchmal Menschen an, die haben möglicherweise ein berechtigtes Anliegen, das aber jetzt so in mein Ressort überhaupt nicht passt, also wo ich auch tatsächlich nichts tun kann und die dann tief enttäuscht sind. Manche davon rufen auch gerne mal um 3 Uhr nachts an, deswegen habe ich das Handy dann meistens auch mittlerweile leise. Ich kann mir vorstellen, dass nicht nur bei uns, sondern auch bei euch, wenn man dann so in der Öffentlichkeit steht, das echt eine Herausforderung ist.
Meinst du jetzt bei Polizeidienststellen tatsächlich?
Bei Polizei, also zum Beispiel jetzt in deiner Vergangenheit, das muss man dazu sagen, wir haben es hier schon ein paar Mal erklärt, aber nicht jeder guckt jede Folge. Du warst Kriminalpolizist, warst dann im Berufsverband, in der Gewerkschaft, Bundesvorsitzender beim Bund Deutscher Kriminalbeamter, sitzt mittlerweile als Experte für Innenpolitik im Deutschen Bundestag. Und da sind natürlich die Situationen jetzt nochmal etwas anders. Aber in der Zeit, als du selbst aktiver Polizist warst, wo dann auch mal bekannt geworden ist, der Fiedler arbeitet an was mit. Gab es da wirklich auch Menschen, die sich direkt bei dir gemeldet haben und so, ach, den Fiedler, den rufe ich jetzt mal an?
Ja und nein, nicht im Privaten, aber dienstlich sehr wohl. Also wenn die Telefonnummer bekannt war, dann erinnere ich mich durchaus an Situationen, dass man so ungewollte Freundschaften dachte, geschlossen zu haben, weil dieselben Leute dann wieder anriefen. Und das hatte viele Schattierungen. Also da sind natürlich dann schon mal welche dabei, die zu bestimmten Themen motiviert sind und da Hinweise geben wollen. Das ist sogar noch richtig positiv. Und dann wird es in der Bandbreite, aber erreicht das dann auch Themen, die tragisch sind, weil auch Menschen dabei sind, bei denen man ohne medizinisches Studium erkennt, dass sie offensichtlich einer psychischen Erkrankung, dass sie daran leiden. Das gibt es tatsächlich. Also ich erinnere mich tatsächlich an Fälle, wo auch Unterlagen dann anschließend übersandt worden sind, wo von Bestrahlungen durch die Wände die Rede ist, Leute, die sich verfolgt fühlen und Nummernschilder den ganzen Tag fotografieren von Autos, die vor der Tür herfahren. So, das sind tragische Fälle.
Ich glaube, wir hatten fast dieselben Menschen.
Die tauchen mit Sicherheit, ich wollte es gerade sagen, bei allen möglichen Behörden mit Sicherheit auch bei Journalistinnen und Journalisten auf, und diese Erfahrung, die teile ich auch, das habe ich auch schon erlebt, ja.
Wenn man jetzt, wenn wir gleich wieder aus dem Studio hier rausgehen und am Kiosk vorbeikommen, dann sind ja die Zeitungen immer mit ihren Titelseiten zu sehen, wird hier auch beschrieben, und eine Hauptfigur hat dann die Situation, dass der Fall, an dem er gerade arbeitet, da riesengroß auf den Titelseiten ist. Also ich kenne das selbst, wenn ich vor allem auch investigativ als Journalist recherchiere, finde ich das auch mal total spannend, wenn ich vielleicht sogar selbst was für eine Zeitung geschrieben habe oder wenn ich zum Beispiel für den Westdeutschen Rundfunk oder die ARD berichtet habe und das aufgegriffen wird und das dann plötzlich irgendwie auf den Titelseiten am Kiosk oder auf den Verkaufskästen mir entgegenspringt. Ja, das freut einen natürlich. Oder es gibt irgendwas Neues, was Kolleginnen und Kollegen rausgefunden haben. Ja, ich kann das gut nachvollziehen, dass einen das berührt. Wie ist das denn eigentlich, wenn man an einem großen Fall, du hast an großen Fällen der Wirtschaftskriminalität mitgearbeitet, die haben Schlagzeilen gemacht. Wenn man dann zum Bahnhof kommt, in Berlin hier auf der Friedrichstraße spazieren geht, an der Zeitung vorbeikommt und da ist dein Fall, an dem du gerade arbeitest, das ist schon ein komisches Gefühl, oder?
Das habe ich genauso erlebt, ja. Und ich fand das auch was Besonderes, da arbeiten zu dürfen. Das betrifft ja nicht alle Kommissariate, dass das da so passiert. Und ich habe tatsächlich mitgearbeitet als einer von vielen an solchen Fällen, die tatsächlich Schlagzeilen bestimmt haben. Da ging es um Aktienspekulationen, wo in Rede stand, ob da manipuliert worden war. Es ging um große Insolvenzen. Und die tauchten in der Presse auf. Und das hatte zwei Gesichtspunkte. Auf der einen Seite, wir tauchten ja nicht mit Namen dort auf, sondern maximal der Name der Ermittlungskommission. Und das ist natürlich, das haben wir dann ausgewertet. Wir hatten Akten, wo wir die Zeitungsausschnitte abgeheftet haben, um das zu dokumentieren. Und zuweilen gab es aber auch Situationen, wo wir darauf geachtet haben, ob die Journalistinnen und Journalisten schon etwas mehr wussten, was wir noch nicht wussten. Also ob wir noch Ansatzpunkte in den Berichterstattungen für unsere Ermittlungen fanden. Das ist nicht so ganz selten, weil ihr ja häufig andere Quellen, andere Zugänge oder sogar Informationen geschickt bekommt. Und das ist wiederum für die Ermittlungen ja auch interessant. Ich glaube, das wirst du aus der anderen Perspektive auch so gesehen haben und gedacht haben, da wissen wir vielleicht schon ein bisschen mehr, ne?
In der Tat, das ist immer wieder ein Thema und da kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück. Mhm.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Vernimmt sich, was man will?
Dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Hier ist nämlich der Bulle und der Schreiberling mit Robert Galbraith und den tiefschwarzen Herz, erschienen im Lenvelet Verlag. Wir gucken jetzt gerade mal, wie realistisch ist das, was da dargestellt wird. Und wir sind gerade bei diesem Thema, es wird berichtet über die kriminalpolizeiliche Arbeit, also in den realen Medien da draußen. Und das ist gerade schon angedeutet, wir Journalistinnen und Journalisten haben natürlich andere Informationsquellen und kriegen dann immer mal wieder Sachen mit. Wir sind natürlich auch zum Teil Menschen, also ich berichte alleine für den WDR schon seit seit über 25 Jahren über Stadtpolitik in Köln. Also da kenne ich mich, glaube ich, ganz gut aus.
Und hast promoviert.
Auch das über den Kölner Klüngel und auch über Kommunalpolitik. Habe das vorher auch schon 10 Jahre für Anzeigenblätter gemacht, die Berichterstattung. Also da kommt schon viel Erfahrung und viel Hintergrund, wo man sagt, ach, die Person taucht da gerade auf. Ist ja interessant. Der war doch auch in dem Fall und da war doch auch das im Hintergrund. Also ja, natürlich, manchmal sind wir halt näher dran als jemand, der gestern noch irgendwo was bei einer Landesbank ermittelt hat und auf einmal dann im Kölner Rathaus der Korruption nachspürt und sich auch erstmal damit vertraut machen muss. Dann ist es aber tatsächlich so, dass wir oft, du hast es schon beschrieben, es war so schön, dieses Bild, dass ihr tatsächlich damals noch ausgeschnitten habt, die Zeitungen, und das in die Akte geklebt habt. So, ja, kenne ich auch noch damals. Aber es kann dann auch tatsächlich sein, dass man plötzlich über Dinge stolpert, wo man sich, und das spielt hier auch eine Rolle in dem Buch, wo man sich dann in der Kommission unglaublich ärgert, dass das schon in der Öffentlichkeit ist, weil das ist Täterwissen, das wollte man eigentlich nicht, dass es in die Öffentlichkeit kommt, um einen möglichen Täter, eine Täterin dann auch überführen zu können, weil nur Täter können dann eben Täterwissen auch in den Vernehmungen entsprechend äußern. Und wenn es dann schon in der Zeitung steht, im Radio, im Fernsehen, im Netz, ist natürlich echt doof. Wie oft hast du dich über sowas geärgert?
Also ich kenne solche Situationen. Ich persönlich hatte sie nicht ganz so häufig tatsächlich. Während du das erzählt hast, habe ich überlegt, ob ich selber persönlich so viel Erfahrung gemacht habe. Das ist nicht so. Zumal es mich fast eher dazu drängt, dir eine Frage dazu zu stellen. Ich kenne so viele Fälle nicht, aber ich frage mich andersrum, wie viele Situationen hast du denn erlebt, wo du genau dir diese Gedanken gemacht hast und dann bei der Berichterstattung nochmal überlegt hast oder sogar zum Hörer gegriffen hast und die Behörden angerufen hast und gesagt, also wir würden jetzt ermitteln. Also gibt es nicht auch diese Situation, dass ihr nicht immer automatisch rausgeht, sondern selber ein Verantwortungsbewusstsein habt und sagt, man könnte die Ermittlung auch kaputt machen, wenn ich jetzt ermittle. Und gibt es das, also dass ihr dann vorwarnt vor Berichterstattung?
Also wir nennen es recherchieren, nicht ermitteln, aber ganz selten. Ja. Ganz selten. Also die Hürde dafür ist sehr hoch, zumal wir glücklicherweise eine sehr vielfältige Medienlandschaft haben mit engagierten Kolleginnen und Kollegen, man natürlich kein Interesse daran hat, sich jetzt zurückzuhalten, Informationen zurückzuhalten und dann tauchen sie irgendwo anders auf. Also das ist gerade im investigativen Geschäft natürlich der Super-GAU, das will man nicht. Trotzdem, erster Schritt, es muss natürlich wirklich stimmen, was man dort berichtet oder man muss zumindest keine berechtigten Zweifel mehr haben. Und das muss ausrecherchiert werden. Also manchmal ist es einfach noch nicht reif. Das Zweite, ich beschreibe es immer so gerne, wenn man sich überlegt, dass man manchmal morgens das Fenster aufmacht und man dort Fahrzeuge vor der Tür stehen sieht. Dann sollte man sich überlegen, ob man vielleicht irgendwas angestellt hat. Weil wenn das Fahrzeuge sind, die von ARD, ZDF und RTL, NTV, ProSieben, Sat1 und Ähnlichem kommen, oder auch von Kivon, unserem Videoportal, ja, wenn die mit den Logos da vor der Tür stehen, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass vielleicht nicht bei einem selbst, aber in der Nachbarschaft irgendwas passiert. Irgendwas passiert, zum Beispiel eine, wir nennen es Razzia, ihr Durchsuchungsmaßnahme, ne? Schönes Amtsdeutsch, dass die da geplant ist und dass, wenn man da irgendwie hunderte Polizisten zusammentrommelt, ja, irgendwann bekommt man das mit. Oder, also beim Zumwinkel, dem ehemaligen Postchef, hat man ja genau diese Situation. Manchmal ist es aber auch die Situation, dass wir eben schon sehr viel wissen. Und dass wir tatsächlich die Berichterstattung noch zurückhalten, weil wir wissen, dass noch eine notwendige Maßnahme aussteht und wir das natürlich nicht kaputt machen wollen. Weil das wäre natürlich auch schlecht, wenn, wie damals, also Hans Leindecker, der ja wirklich sich unglaubliche Verdienste um Journalismus und auch Korruptionsbekämpfung geleistet hat, der hat richtig klasse Job gemacht, aber er hat auch in mehreren Interviews gesagt, es gab einen ganz großen Fehler, dass er nämlich von einer bevorstehenden Razzia bei damals Bundeskanzler Helmut Kohl vorab berichtet hatte. Die Razzia hat nie stattgefunden. Das macht dann natürlich auch keinen Sinn mehr, denn letzten Endes, wenn in den Medien schon steht, guck mal, die wollen bei dir was einsammeln, dann und man will nicht, dass das eingesammelt wird, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es auch gar nicht mehr da ist. Insofern haben wir da auch, denke ich, eine Verantwortung, aber es ist immer eine Abwägung und man kann jetzt Nachrichten auch nicht willkürlich zurückhalten. Das widerspricht halt unserem Berufsbild und das ist dann auch oft der Konflikt mit entsprechenden Behörden. Hier wird beschrieben, und ich kann mir vorstellen, dass ich da eine Seite zum Klingen bringe, beim Kriminalpolizisten und langjährigen Vorsitzenden des Bund Deutscher Kriminalbeamter, die, wo ich jetzt echt drauf gespannt bin. Hier wird nämlich beschrieben, ja, es ist ein Setting, eine Szenerie, wo eine Leiche gefunden wird. Es handelt sich ganz offensichtlich um einen Mord, also um ein Kapitaldelikt, und es muss ermittelt werden. Und einer sagt dann, naja, jetzt warten wir mal, bis die ordentlichen Polizistinnen und Polizisten kommen, also die da auch wirklich Ahnung von haben. Jetzt trampelt mir hier nicht alle Spuren. Dieses Konfliktfeld zwischen Schutzpolizei einerseits und Kriminalpolizei andererseits, das könnte man jetzt abendfüllend besprechen, ja. Aber trotzdem, ganz so, wenn du schon so lachst, es ist nicht ganz weit hergeholt. Ne?
Also ich will das abschichten. Also das, was man teilweise in Krimis, die in Tatorten oder so, die auf der Mattscheibe auftauchen, so sieht, das ist nicht das Verhältnis zwischen Schutz und Kriminalpolizei. Also das dann so aussieht.
Ihr seid noch unfreundlicher zueinander.
Nein. Also diese Bilder, sperr mal da ab und dann steht da einer nur am Flatterband oder steht sogar noch vor der Tür und bringt irgendwen da ins Vernehmungszimmer. Das ist jenseits jeder Realitäten und ist auch nicht das Verhältnis, schon allein deswegen nicht. Weil in vielen, vielen Bundesländern die Kriminalpolizisten kurz vorher noch Schutzpolizisten gewesen sind. Also allein daran kannst du schon erkennen, dieses Reibungsverhältnis ist nicht so hoch, wie es teilweise hoch gepusht wird, aber es gibt es zuweilen. Das ist schon so und es gibt es teilweise in humorvollen Sprüchen. Es gibt Sprüche von der Schutzpolizei, die sagt, die Kriminalpolizei sei adelig, weil es seien ja die Herren und Damen von K, also von der Kriminalpolizei. Und da wird also etwas verballhornt und das gibt es in beide Richtungen. Aber ich würde das nicht über
Da kommt dann auch noch ein Kripo-Spruch über die Schutzpolizisten raus.
Dann bin ich sofort wieder verletzt. Nein. Also ich glaube, heute ist es schon ein bisschen so, und das rührt so ein bisschen aus Situationen der Vergangenheit, glaube ich. Heute ist, glaube ich, das Anerkenntnis wirklich sehr groß, dass sich die Berufsbilder sehr stark weiterentwickelt haben, weil die Welt so spezialisierter geworden ist. Das heißt, ein Kriminalbeamter würde zugestehen, dass er von heute auf morgen keinen Verkehrsunfall mehr aufnehmen könnte, weil so ein Auto aus, weiß ich nicht, 7 SIM-Karten und zig Chips und so weiter, also quasi am Computer ist und man dazu schon sehr, sehr viel wissen muss. Und auf der anderen Seite könnte man von heute auf morgen als Streifenbeamter bei der Kripo auch nicht klarkommen. Also und das wissen im Prinzip alle und deswegen begegnet man sich in einer idealen Welt mit sehr viel Respekt, aber durch Humor darf die gespickt sein.
Respekt und Humor in einer idealen Welt gibt es auch in 14 Tagen wieder beim Bullen und beim Schreiberling. Wir haben uns heute beschäftigt mit Robert Galbraith und dem tiefschwarzen Herz. In 14 Tagen gibt es dann die nächste Folge mit dem nächsten Buch, das wir hier wieder auf den Prüfstand stellen. Danke fürs Dabeisein.
Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus. Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.